Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind diesmal Michael Brandt, Chef vom Dienst beim Weserkurier.
Schönen guten Tag.
Ich, Silke Hellwig und Bernard Timpus.
Ja, moin.
Es gibt wenig Namen, die man so falsch, bei denen man so viel falsch machen kann, wie bei Ihnen. Wie viel Prozent der Menschen, mit denen Sie zu tun haben, nennen Sie Bernhard statt Bernard? 90?
Ja, also das Haar wird immer mit reingeschummelt. Verstehe ich nicht. Meine Eltern waren damals viel zu arm für ein Haar. Das hatten die nicht.
Und, vom Munde abgespart, den Namen.
Genau, Kreditoren.
Ne? Ja, genau.
Spare in der Not.
Also Bernard, französisch,
Bernhard.
Ne?
Nö,
Bernhard, mit
Bernhard,
D hinten.
Ja, die Engländer haben es ja auch.
Und Timpus heißen Sie nicht, sondern Sie heißen Timpus.
Ja, und das verwundert mich, gerade wenn du hier in Norddeutschland bist. Ne? Da müsste einem das ja ganz geläufig so in den Lippen gehen. Ne? Timpus, Eckhaus.
Ach, also Eckhaus ist heißt
ja,
das?
Ja, total profan.
Wusstest
ne?
du das, Tim? Eckhaus?
Nee, wäre ich nicht drauf gekommen.
Die Ecke?
Ich hätte es instinktiv auch falsch gemacht.
So kam, ich habe Sie auch ganz oft schon mit Timpus angeredet, glaube ich. Ne? Nee, aber Sie korrigieren da auch nicht mehr, oder? Das sind Sie leider.
Ach, irgendwann wird man müde.
Hm. Ja, ja, ja. Also Bernard Timpus, jetzt haben wir es einmal richtig gemacht, wer Sie auch immer in Ihrem Café ansprechen will. Denn Sie sind Konditormeister, Sie sind Innungsmeister der Konditoreninnung Bremen-Oldenburg. Das hat ja bei uns auch lange gedauert, bis wir es immer und immer wieder so oft gehört, bis man es richtig macht, automatisch. Sie sind Inhaber vom Café Stecker in der Knochenhauer Straße und das Stecker am Rathauskonditorei, gehört das auch noch zu Ihnen?
Ja,
das
genau,
gehört auch noch zu Ihnen. Es ist ja eigentlich ein Geheimtipp, ne? Viele kennen das gar nicht so genau, obwohl das sehr kuschelig ist, muss man wirklich sagen.
Also
und man kann
halt
vor der Tür
klein.
Sitzen. Bitte?
Es ist halt ganz klein,
genau.
In so 20 Plätze oder so, das ist halt ein Geschäft für den Sommer, ne?
Und zwar seit 2000. Im Jahr 2000, glaube ich, haben Sie das Café Stecker.
Ja, ich bin der Neue.
Der Neue, genau. Sie feiern jetzt 25-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, oder?
Ja.
Feiern Sie das?
Ja, das muss ja dann schon gewesen sein, ne?
Ja, ich weiß nicht, wann Sie es übernommen haben.
Oh, gerne, ja.
Ja, 25
Jahre, 1. Januar 2000.
Ja, dann haben Sie es schon verpasst. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, danke.
Alles Gute, auf die nächsten 25, ne?
Ja, genau.
Oha.
Wollen wir uns erst mit dem süßen Teil beschäftigen, Michael, oder erst mit dem politischen?
Erst
weil
mit
wir
dem
sind
süßen.
Hier
erst mit dem süßen.
Okay, dann schieß mal los.
Das Jahr kommt doch zum Schluss.
Naja, was ich mich ganz profan frage, ist, ob die Bremer eigentlich eine Lieblingstorte haben.
Oh mein Gott, Herr Brandt, da fragen Sie mich. Das ist eine Frage, die mir immer gestellt wird, mehr als nach dem Namen. Ne?
Ja.
Was ist denn Ihre Lieblingstorte?
Und nee, ob die Bremer? Haben die Bremer eine Lieblingstorte?
Na gut, da würde ich sagen Schneemustorte. Ne? Also die Schneemustorte.
Schneemus?
Ja,
für den
Sommer.
Nicht. Ah ja. Nee, entschuldigen Sie.
Ja, auch gelernter Bremer, ne?
Ich bin auch nur gelernter, ja, genau.
Ja, okay.
Wir sind beide unschuldig, komplett.
Hast du schon mal Schneemustorte gegessen?
Also, das ist eine total lustige Sache. Ist ja eine Eistorte, ist eine gefrorene Torte. Ne?
Oh, lecker.
Und für den Sommer. Und am Marktplatz, da war ja ganz früher der erste Laden von Kirmalera. Und der erste Eisladen in Bremen. Und die sind ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Obernstraße gegangen. Und dann kam da die Eiskonditorei Selle rein.
Mhm.
Und eine Eismaschine hatte man ja nun in der Konditorei früher nicht so häufig. Und er machte dann diese Schneemustorte.
Und, was heißt denn Schneemus? Vanille oder was ist Schneemus?
Nee, Schneemus gibt es in Erdbeer, früher auch Ananas. Das war nicht so der Bringer, aber Erdbeer ist so das Traditionelle. Das ist ein Baiserboden, Schokoladenbaiserboden. Ja. Und dann ist da eine Bröselmasse drauf und eine Erdbeersahne. Eigentlich ein ganz profanes Teil.
Wo kommt der Name Schnee? Hat das was mit Schnee zu tun?
Schnee, das ist, weil es gefroren halt ist. Ne?
Ah, ja, ich bin doof. Und Mus?
Mus, ja, das ist halt dieses Erdbeermark, ne? Erdbeermus. Ne?
Das wusste ich nicht, dass die Bremer so gerne das essen.
Also Schneemustorte sind gerade so bei den Älteren. Da kriege ich eine E-Mail. Meine Mutter wird 80 und ist ja gebürtige Bremerin und schwärmt immer von der Schneemustorte. Und jetzt wohnt sie seit Jahrzehnten in Göttingen und sie möchte diese Torte haben. Ne?
Was kann ich tun?
Ja, dann habe ich ihr geantwortet, ja, wie ich beim Absender sehe, Sie arbeiten ja in der Spedition. Also wir verpacken Ihnen das auch ordentlich.
Ja,
sie lachen, aber Da stand wirklich ein Dienstagmorgen so ein 40 Tonner vorm Laden und hat dann eine kleine Schneemustorte da rausgeholt mit Kühlpads drin und so. Und 2,5 Stunden später hatte diese alte Dame
das ist natürlich toll, ne?
eine Schneemustorte.
Dann weiß ich ja, was ich machen kann, wenn ich mal nicht mehr in Bremen wohnen sollte und eine Schneemustorte brauche.
Ja, müssen Sie irgendwie so ein 40 Tonner
kommen. Wenn du heute noch mit dem 40 Tonner auf den Marktplatz kommst.
Ja, das stimmt.
Oder in die Knochenhauer. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, ne?
Nein, der Poller ist momentan wieder runter. Ne? Also das mit der Fußgängerzone ist momentan wohl ausgesetzt. Weiß ich nicht warum, aber es ist halt...
es gibt ja Trends auch bei Konditoren. Ne? Ja. Zum Beispiel, als wir jetzt, man muss ja sagen, dass die Konditoreninnung die Weihnachtshilfe des Weserkuriers großzügig seit gefühlt 200 Jahren unterstützt, mit Torten nämlich. Da hatten sie ja eine Torte mit Dubai-Schokolade. Also es gibt einen Trend... Ja, sie seufzen schon so, als ob man sagen würde, ich mach's nicht gern, aber wir müssen diesen Trend mitmachen. Oder wie ist das?
Nee, also am Anfang war es wirklich so, dass ich sagte, oh Mann, sollst du das jetzt machen? Vor allen Dingen, weil das ging ja in den sozialen Medien schon überall diese Rezepte. Und jeder brachte da so ein Reel raus, ich mache jetzt Dubai-Schokolade. Und wollte das eigentlich nicht. Da kam mein Jüngster an.
Wie alt ist der?
Der ist 20.
Ah ja, okay. Und hat gesagt...
Hast du schon Dubai-Schokolade gemacht? Nee, sag ich, meine ich. Mensch, mach das. Hast du mal probiert? Das ist total lecker, ne? Und dann haben wir darüber Rezept gesprochen. Und ja, es ist was wirklich lecker ist, ne? Hätte ich so für Bremen jetzt aus dem Bauch raus nie gemacht. Ich meine, ich habe es sowieso nicht erfunden, aber weil es einfach von den Rohstoff... Einsatz extrem hoch ist. Ne?
Wie der Pistaziencreme, ne? Das ist echt teuer.
Nee, so, nicht Pistaziencreme, Pistazien vor ewig. Diesen Pistaziencreme, was sie da kriegen, da sehen sie dann weiß ich, 70% Pistazie oder 30% Pistazie und dann kommen da Aromen rein, dann kommen da Farbstoffe rein oder sowas. Nee, schmeiß es in die Ecke. Einfach wirklich Pistazien nehmen, ne? Ja,
das als ob ich jemals selber Dubai-Schokolade machen würde.
Naja, komm, für später brauchen wir doch ein Hobby, oder? Ja,
auf jeden Fall verkauft die sich denn gut?
Ja, doch, die läuft. Also, und es ist halt wirklich ein leckeres Produkt, ne? Das muss man ja ganz...
Also ich habe nur mal welche aus dem Supermarkt probiert, ne?
Ja.
Aber ich finde die Kombination mit diesem Engelshaar, oder wie das heißt, ja. Was ist das eigentlich?
Crispy, das ist... ist im Grunde auch aus Salzmehl, so kannst du eine Fäden.
Ach so, ne? Verstehe. Mhm.
Ja, also,
hast du schon mal Dubai-Schokolade probiert? Deine Kinder haben dich noch nicht bedrängt?
Nee, also bei uns lag mal ein Stück. Ich weiß gar nicht, ob da schon jemand dran gewesen ist.
Der Hund.
Und ich.
Das liegt da bei Ihnen, ohne dass das verdunstet?
Ja.
Ach, das ist ja total atypisch.
Wir haben einen Süßigkeiten-Schrank und kann sein, dass das da jetzt drin ist irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Hersteller.
Nee, er zeigt ja gerade die Größe. Also bei uns wäre er zum Lagern.
Nee, unser Süßigkeiten-Schrank ist eher so 60x50. Also doch. Und immer reichlich gefüllt.
Auf jeden Fall gibt es Trends. Gibt es auch sozusagen vegane Torten inzwischen? Wahrscheinlich schon. Haben Sie das auch?
Ja, gibt es auch. Aber... Es ist einfach so, für mich ist erstmal wichtig, dass eine Torte lecker ist. Ja?
Ach so, das heißt, aber wenn Veganer zu Ihnen kommen und sagen, haben Sie auch was Veganes, haben Sie dem was anzubieten?
Ja, ich habe eine Torte, die ich auch als Nicht-Veganer esse ja, und die mir auch wirklich gut schmeckt.
Sie würden aber keine vegane Torte machen um den Preis des Geschmacks, das meinen Sie, ne?
Nee.
Ah, ja.
Also es muss gleich lecker sein. Ich verstehe das auch immer nicht, gerade was veganes Ernährung angeht, dass dann die nicht veganen Produkte nachgebaut werden. Ne?
Hm.
Also ich hatte mal den Fall, da sagte auch jemand zu mir, ja, sie möchte eine Torte machen, eine vegane Käsetorte. Ich sage, wieso eine vegane Käsetorte? Ja, für Quark kann ich ja das und das als Ersatz nehmen. Ich sage, warum wollen Sie denn was nachbauen?
Wieso nicht einen
Schreiben Sie doch einfach mal auf, was Sie als Veganer essen können. Und dann setzen wir uns zusammen und dann machen wir aus diesen Sachen eine leckere Torte.
Hm.
Das wäre es doch aber. Mir ist heute noch nicht klar, warum man veganes Schnitzel macht oder sowas nachbaut halt. Also,
wisst ihr, scheint aber ganz gut zu funktionieren, ne? Wenn man so im Supermarkt sieht, was alles nachgemacht wird.
Ja, aber das erinnert mich immer hier an Louis de Funès Brust oder Keule. Könnt ihr euch noch daran erinnern an den Film?
Gibt es auch Torte Light mit Zuckerersatzstoffen? Vielleicht auch für Diabetiker, keine Ahnung.
Auch vorher ich das gerade wieder ein Thema.
Ja.
Wir hatten mal kürzlich so eine Ein-Sterne-Bewertung. Der war erst bei Knigge, dann war er bei Stecker und hat dann rausgehauen da. 50.000 Diabetiker in Bremen und keine Diabetiker-Torte. Mhm. Also jetzt wird es kompliziert. Nach der 16. Novelle der Diabetikerverordnung
ist es kompliziert.
Diabetiker-Torte gibt es nicht mehr.
Man darf nicht zu deklarieren, das
richtig.
Ist es.
Ah ja, verstehe. Ja? Mhm. Sie dürfen kein Produkt irgendwie für Diabetiker ausloben. Und das aus gutem Grund. Die Ärzte haben jahrzehntelang dagegen Sturm gelaufen, weil es ja wirklich Blödsinn war. Und wenn jemand wirklich Diabetiker ist, dann weiß er mit seiner Krankheit umzugehen. Mhm. Ja? Dann misst er, Sie werden es nicht glauben, aber hinten auch auf dem Tortenposten, da hat 20 Jahre ein Diabetiker gearbeitet, der regelmäßig seinen Blutzucker kontrolliert hat. Ne? Und ja, natürlich, als Diabetiker können Sie solche Sachen essen, aber dann halt in Maßen. Und Sie müssen genau wissen, was Sie essen. Und wer ein richtiger Diabetiker ist, der kann mit seiner Krankheit umgehen. Aber dieses Schuhdiabetik oder wie...
Ich Beispiel. Dachte halt, Zuckerersatzstoffe würde man, Xylit oder wie das heißt, verwenden. Gibt es ja auch Rezepte für, ne? Ich weiß nicht, ob das schmeckt, ich habe das auch noch nie gemacht, aber weiß ich nicht.
Ja.
Einfach um Trend, ne? Also wenn man jemandem sagt...
Abführende Wirkung und Hilfe, ja, alles sowas, wenn sie dann Beipackzettel zur Torte dazu tun, ja, da bin ich irgendwie schon raus.
Das stimmt. Ne?
Also ich habe es mal ausgemacht, ich habe es mal gemacht, das ist ein echter Aufwand. Ich habe Tortenböden mit Fruchtzucker gemacht, ich habe Konfitüre mit Fruchtzucker gekocht, ich habe dann Sahnetorten hergestellt oder auch gebackene Torten, die ich gerne mag, ja, aber die auch ein Diabetiker essen kann. Und dann stehen sie sonntags hinterm Tresen und haben sie auch was für Diabetiker und dann kommt der große Augenblick, wo man da richtig loslegen kann. Das kann also. Ach so, und was ist das da? Ich sag, das ist Eierlikör-Torte, die ist allerdings nicht so für Diabetiker geeignet. Ach naja, einmal kann man ja. Wissen Sie, und dann denkst du dir auch, du machst dir so viel Arbeit, gibst dir so viel Mühe.
Aber Zuckerverzicht ist ja sehr im Trend, ne? Also immer mehr Leute, also ich könnte das nicht, ein Leben ohne Zucker ist ja möglich, aber wie heißt das bei den Möpsen, bei L'Oreal?
Sinnlos,
möglich.
Aber nicht sinnvoll.
Genau, so ähnlich. Ja. Genau, aber Zuckerverzicht ist in. Also ich finde, man sieht in sozialen Netzwerken, dass da viele sich darüber austauschen, wie das geht und wie glücklich und gesund und wie gut sie sich fühlen, wenn sie auf Zucker, auf weißen Zucker vor allen Dingen verzichten. Ne? Das kommt bei Ihnen aber nicht an, weil so jemand wahrscheinlich gar nicht Torte isst oder dann nur Kaffee trinkt oder so. Ne?
Also die Frage ist ja, fühlt er sich glücklich, weil er auf Zucker verzichtet? Oder fühlt er sich glücklich, weil er sich ein Ziel gesetzt hat und das schafft? Das ist ja erstmal Voraussetzung, was wir erstmal überlegen müssen. Ne? Und das Zweite ist, ja, Rezepte ändern sich ja auch. Und ich würde mal sagen, wir nehmen schon deutlich weniger Zucker als früher. Geschmack ändert sich. Ja? Ich hatte mal einen Kunden, der wollte einen Klaben noch mit Schweineschmalz, wie von seiner Großtante. Dann habe ich ihm ein Muster gebacken dafür. Da standen wir dabei, da haben probiert und dann murmelte er auch da nicht so ganz begeistert drauf rum. Ja, aber damals war, hier gibt es doch so ein Buch hier, Käthe und Madda, so einen friedenmäßigen Klaben, ne? Also mit, wo auch gute Butter mit reinkommt. Ja, das war damals die Zeit. Heute können wir uns gute Butter erlauben und dann hat sich der Geschmack auch geändert.
Ja, ne? Das stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wie das heißt. Das heißt, ist möglich, aber sinnlos.
Ja.
Ne? Also, ein Leben ohne Zucker ist möglich, aber sinnlos. Also, es gibt Trends. Es gibt so Klassiker, ne, wie Schwarzwälder Kirsch oder Frankfurter Kranz. Ich glaube, das wird ja wahrscheinlich nie sterben, oder?
Nein. Ich hatte letzte Woche eine E-Mail. Da fragte jemand, haben Sie auch Schwarzwälder Kirschtorte? Ja, ohne ist da auch Alkohol drin? Ja, also...
Kirschwasser ist da drin?
Ja, klar. Und das ist eins der wenigen Produkte, die sogar in den Richtlinien für feine Backwaren deklariert sind. Dass in Schwarzwälder Kirschtorte muss auch Kirschwasser drin sein und zwar deutlich wahrnehmbar. Mhm. Ja, also das ist schon wichtig. Also es gibt jetzt keine Schwarzwälder Kirschtorte, wo kein Alkohol drin ist.
Mhm. Wenn es eine echte Schwarzwälder Kirschtorte ist.
Ja.
Den darf man nur so nennen, wenn Kirschwasser drin
ist. Ja,
darum,
genau. Sie dürfen es dann nicht Schwarzwälder Kirschtorte nennen. Ne?
Vielleicht Schwarzwälder Torte.
Ja, das bleibt ja unbenommen. Das können wir ja machen.
Jedenfalls diese Trends, was machen Sie denn damit? Oder wie oft erfinden Sie neue Torten? Machen Sie das regelmäßig? Oder erfindet man irgendwann keine Torten mehr, weil es ja schon, weiß ich nicht, wie viele Hunderte von Rezepten gibt?
Ja, aber es gibt doch immer wieder neue Sachen.
Zum Beispiel, was war neben der Dubai-Schokolade so das Letzte, wo Sie gesagt haben, da habe ich Lust zu, das mal auszuprobieren?
Also ich hatte letzten Sommer, ja, jetzt trinke ich auch gerade einen Tee, ist nicht ganz so selten. Ich habe eine Tee mit Tee und Zitrone.
Torte,
ja. Ne? Tee mit Zitrone, ja. Mhm. Und da hatte ich eine Teesahne gekocht und war halt der Kern von einer Zitronensahnetorte. Ja, war lecker, ne? Spaß. Und das ist ja so, Sie wollen ja auch nicht immer das Gleiche essen. Ne? Das ändert sich ja auch mal. Und dann fängt man schon mal an. Letztes Wochenende war der Jüngste zu Hause. Ich gehe noch mal kurz in die Backstube, will noch mal was mit Maracuja. Ich sag, du, es ist 18 Uhr, ne? Kannst du auch morgen machen. Also, dann juckt es einen manchmal schon, weil dann hat man eine Idee und dann will man das auch ausprobieren.
Ist der Jüngste denn auch Konditor?
Ach, der ist in der Ausbildung noch.
Hm. Als Konditor?
Ja.
Das ist doch toll, oder?
Ja, immer ein Lachen ist immer ein, doch klar, natürlich, das ist toll. Ja.
Aber er sagt Ihnen, was Sie alles besser machen müssen.
Auch wissen Sie, da bin ich gar nicht böse drum, ne?
Ja.
Ja, also wenn der kommt, und das gilt ja nicht nur für den Jungen, wenn jemand kommt und sagt, hier, das würde ich aber so machen und mich dann überzeugt, das finde ich klasse. Ja. Nein, es ist halt so, man weiß, dass es ein toller Beruf ist, aber es ist natürlich auch viel Einsatz. Ne? Und dann Na, wir wollten ja nachher politisch werden.
Doch, das kommt jetzt gleich, der politische Teil.
Ja, nur, dann ist natürlich dann die Frage, wie sieht die Perspektive jetzt in Bremen aus, so, ne? Für noch eine Generation.
Aber ein Handwerk zu lernen ist ja erstmal was Gutes. Und ja. Sie können fachsimpeln, das ist doch bestimmt toll. Vor allen Dingen, Sie haben ihn ja nicht dahin geschubst. Ne?
Nein, der kam ja von selber an. Ne?
Und, Sie haben drei Söhne?
Ja.
Genau. Das ist ja der einzige Konditor, ne?
Ja, der Älteste ist ja auch Handwerker geworden, hat eine Ausbildung gemacht. Großen Schiffbaumeister und ja, die sind alle toll. Der Mittlere ist ein Zahlenmensch, hätte ich nie gedacht, aber hat sich und geht da voll drin auf. Also, ja, und der Jüngste, ja, hätte ich eigentlich so dann denken können. Ich weiß.
Wo lernt er denn? In Bremen?
Nein, nein, der ist unten in Iserlohn in der Nähe von Hagen, Nordrhein-Westfalen. Ist ein richtig guter Betrieb, der handwerklich arbeitet. Und, ja, man lernt nicht zu Hause.
Nee, nee, ich meine, im eigenen Betrieb ja sowieso nicht. Darf man das eigentlich, seine eigenen Kinder ausbilden? Wahrscheinlich schon.
Ja, darf man schon.
Aber ist natürlich doof, ne?
Nein, das ist für beide Seiten nicht gut.
Und für den Rest der Mannschaft wahrscheinlich auch nicht.
Nee, das finde ich total unangenehm. Ich habe mal von so Bootsbauern gelesen aus England, Südengland. Und da bildet immer der Opa den Enkel aus. Das ist der Familientradition. Nicht Vater und Sohn, sondern Opa und Enkel. Das mag vielleicht dann noch besser gehen.
Wo haben Sie denn Ihre Ausbildung gemacht? Sie sind gebürtiger Hannoveraner, ne?
Ja.
Das verbindet uns übrigens. Ich bin auch in Hannover geboren. Im Elisabeth-Krankenhaus, Sie auch?
Nein. Oh Gott, jetzt erwischen Sie mich.
Ist egal.
Doch.
Und meine Eltern haben mal in der Veilchenstraße gewohnt. Das kann ich mir natürlich merken, weil es so eine hübsche Straßenname ist.
Nee, die waren damals Ferdinand-Walbrecht-Straße. Und das Witzige war, als der Jüngste aus dem Krankenhaus kam, hier aus Mitte in Bremen, dann hatte der noch ein Tuch um. Und da war das von dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde, in Hannover. Ich weiß nicht, die haben wohl so eine zentrale Wäscherei alle. Das war lustig.
Ihre Ausbildung haben Sie in Kiel gemacht?
Ja, ja.
Und da haben Sie dann auch länger. Wie sind Sie nach Bremen? Was hat Sie nach Bremen verschlagen?
Naja, also erstmal hat man festgestellt, am Ende ist man dann doch irgendwie ein norddeutsches Gewächs. Ja, also.
Wo sind Sie zur Schule gegangen?
In Hildesheim.
Das ist doch nicht norddeutsch.
Naja, also Hildesheim.
Ganz, ganz knapp, Hildesheim.
Also ab Kassel fängt der Süden an, ne?
In Frankfurt fängt der Süden an. Das ist der Weißwurst-Äquator, dachte ich immer.
Naja, also, nein, nein, ich bin sehr behütet aufgewachsen in Hildesheim. Auf dem katholischen Junggymnasium. Ja, die Lehrer wurden immer von der Sonntagskollekte aus dem Dom bezahlt. Und nee, das war also schön. Und dann ist man natürlich losgegangen. Natürlich habe ich auch nicht zu Hause gelernt und war dann in Kiel. Und dann ging es halt weiter nach Iserlohn.
Zu Hause, Ihr Vater war auch schon Konditor.
Der war auch Konditor, ja. Hm.
Haben Sie noch mehr Konditoren in der Verwandtschaft?
Ah, naja, mein Onkel war auch dort, es waren viele da, ne?
Eine ganze Dynastie sozusagen.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, ist halt so passiert.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ich finde, also eigentlich ist ja das, also man scheint ja das Positive des Berufs irgendwie mitzunehmen.
Ja, darum, ja, das ist es, ne? Hm.
Womit wir beim politischen Teil wären, Wie positiv ist das denn noch? Die Freude scheint ja den Ärger noch zu überwiegen, oder?
Ja.
Oder halten Sie jetzt so lange durch, bis Ihr Sohn in Ihre Fußstapfen treten kann?
Also ich werde natürlich so lange da sein wie der Junge, dann, bis der fertig ist. Das wird ja noch einige Jahre dauern. Aber weil ich am Ende ist er derjenige, der die Entscheidung trifft.
Aber ich meine, Sie würden nicht am liebsten jeden Tag den Quill hinschmeißen?
Nein. Also wir haben einen tollen Beruf. Ich meine, wir haben jetzt gerade Weihnachtszeit hinter uns. Das ist eine Zeit natürlich, die sehr fordert, aber die auch echt viel gibt. Ne? Ja.
Die Kunden sind das Tolle, ist doch, wenn die Kunden sie loben, oder?
Ach, wissen Sie, wenn sie dann die Leute sehen, wie sie dann da am Schwelgen sind, ne, und hier und dann diese Begeisterung da ist, das ist schon was Schönes. Ne? Das ist doch das Tolle an unserem Beruf. Wenn ich irgendwo hinkomme und eine Torte bringe, dann ist das ja ein Geburtstag oder irgendwie eine Feierlichkeit. Ne? Also jetzt nichts gegen die Kollegen aus dem Sanitärbereich, aber wenn ich Klempner wäre, ich weiß nicht, die Leute würden mich nicht so begeistert wahrscheinlich empfangen. Ne?
Naja, wenn Sie sagen, dass Sie was in Ordnung bringen und die
Leute leiden, das verstopft ist. Drei Tage
lang
was verstopft ist. Ne? Und das ist halt das Tolle bei uns, das sind immer schöne Anlässe. Ne? Ja. Und die versüßt man denen.
Und das ist immer was Nettes, was man sich obendrauf gönnt irgendwie.
Ja,
ne?
Das ist die Kirsche auf der Sahne. Ja. Genau. Also es stirbt ja niemand, wenn es keine Konditoren mehr gibt. Ne? Sie können ja auch was anderes essen. Konditorei muss Genuss sein. Ne? Das muss lecker sein.
Ne? Ja, das ist so ein Luxus, ein kleiner Luxus, den man sich sozusagen gönnt. Wenn so alte Damen, so. Ist es ja, das machen ja auch junge Leute, dass die sonntags eben ein Stück Torte oder ein Stück Kuchen essen und spazieren gehen. Das ist, ist halt auch eine Tradition eigentlich. Ne?
Ja, natürlich. Sich mal eine Kleinigkeit gönnen. Und das ist ja was erschwinglich ist. Es muss ja nicht das Weihnachtsshoppen in New York sein. Es reicht ja dann auch, wenn man mal schön kaffeesieren geht. Und das ist das Tolle an Bremen. Und das finde ich einfach, ist ein wirklicher Pluspunkt, dass man in Bremen kaffeesiert.
Ist das woanders nicht so? In Hildesheim? Weiß ich nicht.
Es gibt da kaum noch Konditoreien. Ne? Also das ist ja der, im Norddeutschen
in Göttingen,
ist das
sehr Kron und Lanz, ein
toller Betrieb.
Ja, finde ich auch.
Natürlich, war früher Erinnerungsmitglied. Dann.
Und Café Vetter in Marburg, das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, da habe ich mal gearbeitet. Ist auch so eine Konditorei, die schon so eine lange Geschichte hat wie Kron und Lanz in Göttingen.
Ganz tolle Betriebe. Und nur im Norddeutschen sind sie halt sehr rar gesät. Also was Konditorei angeht, da kann ja Bremen gegen Hamburg fünfmal punkten.
Ja, ist das so?
Ja. Also suchen Sie doch mal. Ja, wo haben Sie ihn jetzt aus der Linie?
Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ob meine Heimatstadt überhaupt eine Konditorei noch. Ich komme aus Bremerförde, ich wüsste es jetzt gar nicht.
Ja.
Hat Bremerhaven noch eine?
Nein.
Auch nicht?
Nee, schade.
Aber Oldenburg wahrscheinlich, sonst gibt es keine Konditoren in Bremen-Oldenburg.
Ja, als die Konditoren in Bremen-Oldenburg gegründet wurde.
Wie viele Oldenburger sind da noch dabei?
Nee, das sind schon noch 6, 7. Ja. Aber diese traditionellen Cafés in Oldenburg, die ist nicht mehr da.
Stimmt, sowas wie Kron und Lanz, wenn man das mal nimmt, das ist so ein, weiß ich nicht, wie alt das, 150 Jahre ist das bestimmt auch alt, so alt wie das Café Stecker vielleicht, ne?
Ja, Stecker ist noch nicht so alt, aber das ist schon toll. Ne? Und es gibt diese Tradition und die werden natürlich, je mehr je nach Süden kommen, umso weiter ist das verbreitet.
Das stimmt, also die machen auch Marzipanfiguren selber und sowas. Ja. Weil wir da als Kinder schon waren. Ich bin ja in Nordhessen groß geworden, 50 Kilometer in der Nähe von Göttingen. Deswegen.
Hessen gibt es auch tolle Konditoreien. Also oben hier im Norden ist es halt ein bisschen dünn geworden. Ne?
Ja. Mhm. Jetzt kommen wir zum politischen Teil. Also was vergällt Ihnen denn die Arbeit? Was vergällt Ihnen?
Naja.
Bürokratie? Ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie dafür aufbringen.
Ja, zu viele. Also ich bin gerne in der Konditorei und wenn ich dann im Büro sitze und irgendwie Quatsch machen muss, das ärgert er natürlich schon. Ne? Und ich meine, wir haben ja, das soll ja alles besser werden. Ne? Also wenn ich gucke, Büro 2.0 und alles, dann es gibt kein Papier mehr und alles digital. Ja, das ist bei mir noch nicht angekommen. Ne? Also früher, klar, da kam die Rechnung per Post, da hat man Briefe aufgemacht, hat die Überweisungsträger ausgefüllt oder dann im PC reingetippt. Heute kriege ich welche per Post, ich kriege welche per E-Mail. kriege welche, die bei der Lieferung dabei liegen. Und es gibt auch irgendwelche Seiten, wo ich dann draufgehen muss und mich da einloggen muss und meine Rechnung dann runterziehen. Ja, bitte, das ist keine Arbeitserleichterung für mich, ne? Das sind 4 oder 5 Sachen, wo ich früher eine hatte. Ne?
Aber das ist ja jetzt nicht Politik, das sind ja die Unternehmen. Ne? Aber können Sie denn sagen, wie viel mehr Aufwand Sie betreiben müssen, um allen bürokratischen Anforderungen gerecht zu werden im Vergleich von vor, weiß ich nicht, 10 oder 20 Jahren? Ist das doppelt so viel oder dreifach?
Nee, das ist bestimmt 3-mal so viel.
Ist das so?
Ja, es ist so. Schauen Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Päckchen Kekse haben, ne? Da haben Sie eine Siegelmarke drauf, Stecker. Auch dafür muss ich ja eine Gebühr, ich muss das ja mengenmäßig grob überschlagen, ja, ob ich in den Freigrenzen bin oder nicht. Und sonst muss ich dafür auch eine Abgabe ja zahlen. Da musste ich mich auch anmelden auf so einem Portal, gerade was jetzt diese Verpackungsgeschichten angeht. Ne? Dann haben wir diese Sachen, Allergenkennzeichnung, finde ich persönlich, ist wirklich ein wichtiges Thema, auch Inhaltsstoffe. Und da hat man sich massiv mit auseinandergesetzt. Und ich dachte, ich mache das auch für mich, weil ich dann einen Wettbewerbsvorteil habe. Weil ich dachte...
Transparenz, ne?
Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, da kommt Butter hinten durch die Tür, Mehl, Sahne und nicht kein irgendwie Chemielaster. Und dann hat man das dann alles soweit fertig und dann stellt man fest, okay, da sind so viele Schlupflöcher drin, was dann wieder nicht deklariert werden muss. Für den Endverbraucher ist das im Grunde nicht aussagefähig.
Ja,
er kann sich auch nicht drauf verlassen.
Ja, von Foodwatch und so, aber tut sich auch nicht so viel. Ne?
Nee, das ist eine Riesenlobby. Ne?
Haben Sie auch mit dem Lieferkettengesetz zu tun?
Lieferkettengesetz, ja, das ist auch wieder so.
Haben Sie damit direkt zu tun, dass Sie nachweisen müssen oder geht das alles über den Großhändler, wenn Sie Schokolade und Kaffee und sowas kaufen?
So, also es sind ja erstmal Firmen, die ab einer gewissen Größenordnung das machen müssen. Das soll ja zum Beispiel auch von dem Wirtschaftsprüfer mitgemacht werden und soll gleichwertig neben dem Wirtschaftsprüfungsbericht stehen. Also das ist ja alleine schon mal von der Gewichtung her politisch ganz, ganz hoch angesiedelt. Ne? Effektiv ist es so, dass ja nur die großen Firmen dann davon betroffen sind. Nur wenn ich jetzt so eine Firma beliefere, dann müsste ich ja im Grunde genommen auch diese Nachweise führen.
Also wenn Sie, reicht das, wenn Sie Torten irgendwo hin liefern würden, an die BLG oder so?
Ist bislang noch nicht passiert.
Aber theoretisch ist das so?
Naja, eigentlich wird schon ja auch die nachgeordneten Betriebe ja dann immer weitergegeben. Ne? Und also ich tue mich mit der ganzen Sache ein bisschen schwer.
Also viele fluchen sehr darüber. Ne? Ich glaube, jetzt hat die Chefin von den Familienunternehmern gesagt, sie haben einen eingestellt, der sich unter anderem auch darum kümmert. Also sie haben eine Stelle schaffen müssen, weil der bürokratische Aufwand so wahnsinnig hoch ist. Ich weiß gar nicht, was für eine Firma die hat. Aber
wir sind ein kleiner Laden. Ich habe ja noch nicht meine Bürokraft. Das mache ich alles nebenbei. Ja, kürzlich hatte ich da in der Höhe, kurz vor Weihnachten, waren da fast 300 ungelesene Mails. Ja, da komme ich nicht gegen an. Ich stehe in der Backstube da. Ne? Und dann Büro, das machst du doch, wenn du dann irgendwie mal zwischenzeit Luft hast. Ne? Ja? Und ich kann da jetzt nicht noch jemanden für Lieferketten. Nur.
Nee, das brauchen Sie wahrscheinlich auch nicht. Ich meine nur, dass Ihr Aufwand so groß ist.
Jetzt schauen Sie doch einfach mal sowas an wie einen Apfelkuchen. Das Mehl kommt hier von der Rolandmühle, von Erling. Die Butter von Asendorf, hier die Molkerei, ist ja auch in der Umgebung. Nordzucker, Nordstemm, da unten die Ecke, Hannover, Hildesheim, ja. Da kommt der Zucker her. Die Äpfel kommen aus dem alten Land. So, es gibt doch nichts Nachhaltigeres als so ein Stück Apfelkuchen. Ja, das ist mit unseren Arbeitsbedingungen, mit unseren deutschen Arbeitslöhnen ist das hergestellt worden. Das ist eine Safe-Geschichte. So, und jetzt gucke ich hier, da war 1, 2, 3 Handys auf dem Tisch. So ein Handy, warte, ich hatte 800 Teile von 450 Zulieferern, wird irgendwo im Südwesten von Indien da zusammengeschraubt. Und die Frauen, die da am Arbeiten sind, die da ausgebeutet werden, die arbeiten 10 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, 160 Euro im Monat. Ja, da geht noch Kostenlogie ab. Ja, bitte, wie viel Arbeit von Fremden, also ich sage jetzt nicht Sklavenarbeit, aber von anderen Menschen auf dieser Welt steckt eigentlich in unseren Produkten, wo die nicht vernünftig bezahlt werden. Und das ist nachher eigentlich auch Arbeitsleistung, die in unser Gehältern steckt. Ne? Ich meine, wenn der Friseur morgens seinen Laden aufmacht und abends dann zuschließt, was er in der Kasse hat, das hat er dann, da hat er selber geschnitten für. Ne? Jetzt ein Herrenfriseur.
Das hat er mit seinen Händen verdient.
So, sehen Sie, das ist doch eine ehrliche Geschichte. Ja. Ne? Und da gibt es ja viele, auch gerade so, wenn Sie im Handwerksbereich gucken. Andererseits denke ich mir, wenn ich da jetzt am PC sitze und was ich Container jetzt von Asien nach Europa, nach Südamerika schicke oder sowas, wo kommt eigentlich mein Geld her? Also wieso ist diese Tätigkeit so und so viel wert? Das ist ja irgendwie mal festgelegt worden oder da hat man sich orientiert, wie viel ist eigentlich da an Gewinn? Und das ist der Augenblick, und da werden wir wieder richtig bremisch, da sind wir alle kleine Pfeffersäcke, ne? Ja, früher gucken wir doch am Schritt in Buten und Binnen, Wagen und Winde. Da waren welche, die haben gewagt, die sind ein großes Risiko finanzieller Art eingegangen. Ihre Mitarbeiter haben ein Risiko, was ihr Leben betrifft, angegangen, so als Seefahrer damals. Die Aufträge waren gigantisch, die Marge war gigantisch, aber das Risiko für Verlust auch hoch. Das Risiko wurde minimiert durch sichere Schiffe, durch bessere Ausbildung, durch was weiß ich was, aber Kühlung oder so. Die Gewinne blieben und dann haben natürlich dann auch alle geguckt, okay, das müssen wir auch ein bisschen besser verteilen hier, warum muss denn der eine dann so viel haben? Und dann steckt das nachher auch in den Löhnen und Gehältern drin. Ne? Nur die Leute da vor Ort, auf so einem Containerschiff, da, die Menschen kommen von den Philippinen in der Regel, die kriegen wirklich nicht viel Geld. Ne? Und ihre Ausbildung mussten sie ja selber finanzieren.
Der Apfelkuchen von einer Tiefkühlfirma, deren Namen ich nicht nennen will, da ist halt die Frage, wo kommt das Mehl und die Eier und die Milch und die Äpfel her? Ne? Wenn die einen ganzen Apfelkuchen zum Auftauen anbieten, Sie sagen natürlich, der kann nicht so schmecken wie Ihre, aber nichtsdestotrotz ist der viel billiger, also, wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Da wissen wir nicht, woher die Äpfel kommen und das Mehl und die Butter und die Eier.
Also das würde ich jetzt noch gar nicht mal so anzweifeln. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die das auch aus der Region kriegen. Also was haben wir denn? Entweder das alte Land oder wir haben
größere Marge, ne?
Boden, weil,
aber
ja,
das
gut,
ist ja Konkurrenz.
Die Art, wie produziert wird, ist ganz anders. Sie können das ja kaufen. Sie müssen es halt am Ende auch essen. Ja, ja, aber ich war mal in so einem großen Betrieb. So ein Doppelname. Und der eine Chef, der ging mit durch und ich war total fasziniert. Ne? Also wenn man sowas fabrikmäßig sieht. Ja? Alleine, wie produziere ich kontinuierlich Mürbteig? Wie kann ich am Fließband Blätterteig tourieren? Ja? Der ist so ein Pfiffikus gewesen. Ist der
was Maschinenbau, was sozusagen ja, den Maschinenbau, das finde ich auch oft beeindruckend.
Also,
ja. Schon diese Fischstäbchenmaschinen, die ich mal gesehen habe, da staunt mir auch nur Bauklötze, wie jemand auf so die Ideen kommen kann, sowas zu bauen.
Ja, der hat, um Sahne kontinuierlich aufzuschlagen, hat er so eine Feuerlöschkanone genommen, wo die dann im Frankfurter Flughafen da die Schaumteppiche im Notfall schmeißen. Ne? Hat das umgebaut, hat eine eigene Molkerei. Die Sahne braucht dann einen bestimmten Fettanteil und einen bestimmten Eiweißanteil. Und dann steht er da und sagt, Timbus, ich habe ein Litergewicht von 360 Gramm. Also das heißt, ein Volumenliter Sahne wiegt bei ihm 360 Gramm. Der bei uns, wenn ich mir viel Mühe gebe, komme ich gerade auf das Doppelte. Ja gut, dann weißt du, wo liegt es. Ja? Wenn ich einen halben Materialeinsatz habe und dann alles automatisiert habe, wie ich meine, eine Charge Schwarzwälder Kirschwaren war eben 40.000 Stück. Ja. Nee, das Salz kommt bei mir immer in Kirschwasser, danach staucht keiner. Hm, alles klar.
Jedenfalls wird es nicht leichter, Sie leiden auch unter Fachkräftemangel.
Ja.
Ist das Konditorennachwuchs, der fehlt?
Also ganz massiv ist es natürlich immer Verkauf. Ne? Ja,
Der Service und der Verkauf ist das Problem?
Ja, also das ist sowas, was man aber schon viele Jahre feststellen. Alles so Berufe, wo man direkten Kontakt mit Menschen hat.
Die sind nicht mehr so beliebt.
Ja.
Interessant, ne? Weil sich die Menschen in die digitale Welt zurückziehen oder woran? Oder sind die Leute, werden die immer unfreundlicher und hat man keine Lust mehr zu? Wahrscheinlich beides, ne?
Naja, also wir haben es ja einmal gemerkt bei Corona. War ja auch ein Thema heute. Wissen Sie, als der erste Lockdown war, da war das wirklich total angenehm mit seinen Mitmenschen. Ne? Jeder achtete auf den anderen. Also es war eine sehr positive Erfahrung, die ich damit genommen habe. Ne?
Das stimmt.
Ja? Es gab viel Hilfsbereitschaft. Auch ja. Leute, wildfremde Leute haben andere mit einkaufen, richtig. Eingekauft und alte Leute versorgt.
Also das war richtig toll. Bei uns war er dann eine Fahrerin, die ist heute noch da. Und die sagte, ich kann nicht zu Hause sitzen, ich fahre euch jetzt die Torten aus. Ja, bring den Leuten das hin. Also,
damit sie sich freuen.
Also wirklich, ja, es war richtig toll. Aber vielleicht ist das menschlich, wir können es eine gewisse Zeit. Und dann muss es auch mal wieder krachen. Also wir können uns wahrscheinlich nur eine gewisse Zeit zusammenreißen. Ja, am Ende, als dann der Lockdown geöffnet wurde, da waren schon teilweise einiges an Negativbeispielen da. Ne?
Mhm. Merken Sie das in der Kundschaft, dass die Sitten rauer werden? Oder erzählt das Ihre
Service? Ach, bei Stecker jetzt eigentlich nicht.
Oh ja, das ist doch gut.
Ja? Also das würde ich nicht so sagen.
Sie haben jedenfalls zwei Vietnamesinnen eingestellt, ne?
Ja.
Wie läuft das?
Naja, die eine hat 2 Wochen auf dem Visum gewartet, die andere 5 Monate. Mhm. Das eine wurde halt direkt in Hanoi dann ausgestellt, das andere musste dann, um die deutsche Botschaft in Vietnam zu entlassen, ging das hier nach Deutschland und dann so einen bürokratischen Weg. Ja, die beiden Mädels, also Hut ab, die sind um die halbe Welt gereist, mhm. ne? Ja, um hier eine Ausbildung zu machen.
Die haben ja wahrscheinlich ein bisschen Heimweh, ist ja schon ein Kulturschock, aber geht denen, ist das irgendwie gut, läuft das gut mit denen?
Ja, das läuft. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache das, wir bilden 2 dann aus.
Damit die
genau ansprechen,
ja, das ist doch toll. Ja,
ja, aber am Anfang denkst du ja auch, Mensch, probier doch erstmal. Und dann denke ich mir auch, nee, wenn die dann ganz alleine ja. dann eine ganz andere Welt hat.
Die sind auch noch jung, ne? Wie alt sind die?
20? Naja, die sind 25, die werden nicht größer vor ewig.
Nee, ich meine, die sind noch sehr jung, die beiden.
Ja. Aber
dafür misst man die Familie ja noch viel mehr, ne?
Ja, natürlich. Aber gut, so einen Schritt zu gehen. Und die wollen auch, ne? Ja. Und das merkst du. Und die sind fleißig am. Gucken Sie die Torte, wo die eingepackt wurde, die Klarsichtfolie. Das, da waren dann gerade mal 2 Wochen da.
Da ja? Kriegen wir.
Also, das war doch toll.
Tim Pus immer eine Torte, genau. Und das, ja, das stimmt.
Ja, aber ja, ja. Das hat sie doch toll gemacht, ne? Aber es ist natürlich auch so. Das ist immer auch so ein kleiner Beigeschmack bei. Ne? Warum müssen wir jetzt schon wieder Menschen aus einem ganz anderen Teil der Welt nach Deutschland holen, die hier arbeiten? Ne? Also sind wir jetzt alle nur noch was Besseres? Ist jetzt Deutschland so eine Insel der Hochintelligenz, dass wir alle zu höheren Berufen sind oder so?
Das vor allen Dingen zu der Arbeit, die andere oft nicht machen. Das sagt man ja auch. Das ist in der Schweiz übrigens auch ganz extrem. Ne? Da arbeiten die meisten, sehr viele Ausländer, weiß ich nicht, auch im Supermarkt und so, wo die Schweizer oder gerade der Geldadel in der Schweiz irgendwie denken, nee, das
ist... Ja, aber gut, aber Schweiz würde ich mir jetzt nicht als Vorbild für Deutschland...
Nee, aber ich meine, das ist ja so, das finde ich auch problematisch. Oder Zimmermädchen oder so, ja. Die heißen ja gar nicht, wie heißen die auch, Housekeeping oder wie das heute heißt, ne?
Ja, das ist so, wenn ich Auszubildende habe, du kannst, nein, kein weißes T-Shirt. Nein, ja, aber es ist doch weiß, ich sage eine weiße Bluse, Augenhöhe, ja? Du bist hier nicht schlechter gestellt. Ne? Ja, nehmt euch das mal zu Herzen. Ne? Also, nee, das ist echt ein Problem. Und das finde ich auch total schade. Ne?
Wie lange sind die beiden denn bei Ihnen?
Ja, die eine ist zum 15. November gekommen und die andere am 1. Dezember.
Ah ja, das war ganz frisch.
Ja, darum ja, als sie da waren, da war sie mal gerade 6 Tage da.
Ne? Ich habe noch eine Frage, aber erst hat Herr Brandt, der zeigt, du hast dich gerade gemeldet, unterm Tisch, ich habe es gesehen. Eine Frage noch. Hm. Die Knochenhauer Straße ist nicht mehr das, was sie mal war, ne?
Die Innenstadt ist nicht mehr das, was sie mal war. Also es trifft ja nicht nur die Knochenhauer Straße, ne?
Was vermissen Sie da und was müsste passieren? Oder erwarten Sie davon Politik was?
Ja, also erwarten tue ich da schon was und ich glaube, das sollten wir ja auch, denn das ist ja dann schließlich ihr Beruf, ne? Dass da was passiert. Ne? Wir haben das in Corona gesehen, da wurden ja viele Entscheidungen in sehr, sehr kurzer Zeit schnell getroffen. Ja? Und auch rückblickend, auch wenn andere heute dann immer darüber herziehen, waren das ja auch richtige Entscheidungen. Wir sind ja da alle noch wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen, gut durchgekommen. Ja? Wenn ich heute gucke, sowas wie jetzt der Ausbildungsfonds. Das sind Sachen, die über Jahre diskutiert werden. Dann kommt nachher der Quark bei raus, dann sagen sie, ja, da haben wir uns wohl verbastelt und stimmen trotzdem alle dafür. Ja? Das kann nicht sein. Irgendwie, ich verstehe das auch nicht.
Ja? Und was ist in der Innenstadt? Was vermissen Sie da?
Eine Perspektive. Ja? Und zwar eine glaubhafte Perspektive. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich lese jetzt bei Ihnen in der Zeitung, ja, die Innenstadt, da wird viel mehr Wohnen sein. Ja, also
Erlebnis sozusagen, ne? Soll mehr Erlebnischarakter bekommen.
Ja, ja, komisch, dann lese ich immer viele kleine Geschäfte, süße Cafés, tolle Restaurants. Ja, aber bitte, wir haben gar nicht die Leute, die diese vielen kleinen süßen Geschäfte, diese bunten Restaurants alle machen. Ne? Die wollen ja alle nur von Montag bis Donnerstag Mittag machen am liebsten. Ne? Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ja, ganz viele junge Leute kommen in die Innenstadt. Studenten jetzt und die wohnen alle jetzt da. Und dann habe ich ein Verständnisproblem. Da sind irgendwelche Immobilienbesitzer oder Gesellschaften, die denen die Immobilien gehören. Die haben, weil sie 20 Euro für einen Quadratmeter in der ersten Etage gekriegt, weil da eine Kanzlei oder sonst was drin war. Und die investieren jetzt ganz massiv und bauen um, damit sie dann für den Studenten Wohnraum für 7,50 Euro anbieten können. Das passt bei mir irgendwie nicht zusammen. Nee, ja, wie will man das machen? Und wenn die sagen, ja, die werden ja alles immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Ich habe extra nachgeguckt, Bundesamt für Statistik haut ja so Sachen auch raus. Da steht aber auch drin, und da muss man halt mal weiterlesen, dass es halt die ältere Bevölkerung ist, die in Ein- und Zwei-Personen-Haushalten lebt. Ja? Und dann wiederum, dann wird ein Schuh draus. Dann kann ich mir auch vorstellen, die können auch 12 Euro oder sowas für einen Quadratmeter zahlen oder 14. Ja? So, und die brauchen auch nicht mehr so große Einheiten, weil ja, bei den Babyboomern ist die Scheidungsrate immer noch hoch. Aber das heißt nicht, dass die noch immer zusammenziehen. Ne? Schreiben die ja auch da drin. Man kann das alles nachlesen. Dass dann die auch gewillt sind, eher, dass sie ihre eigene Wohnung behalten. Aber wenn wir die Älteren wieder in die Innenstadt kriegen, wir haben ja diesen Trend schon öfter gehabt, dass wir gesagt haben, auch am Anfang des Jahrtausends, die Familien raus mit den Kindern ins Grüne, die brauchen noch Platz. Und im Alter wieder kulturelles Angebot, Einkaufsangebot, wieder in die Stadt zurück. Ja bitte, aber da muss die Stadt auch so aufgestellt sein, da muss das Angebot auch da sein. Und nicht nur das Kulturelle, sondern auch die Geschäfte. Dann brauche ich auch Sicherheit, weil je älter ich bin, umso verletzlicher bin ich. Ja, und das ist momentan nicht gegeben.
Gibt es irgendwie eine Partei, die Sie besonders auf den Kiek haben in Ihrer Kritik?
Nee, ist das ganz nee, das gibt nicht. Also das ist das Tolle hier in Bremen, das ist ja Sachpolitik. Ja, und da kommt es auf die Menschen an. Ne? Und dann haben Sie überall Blinde und überall auch Lichtblicke. Quer durch die Fraktion. Ja, ehrlich. Ja? Sie können sich mit den Leuten dann vernünftig unterhalten und stellen dann fest, es geht um die einzelnen Entscheidungen. Ne? Das ist ja keine Bundespolitik hier. Ne? Es geht ja nicht immer nur um Ideologie.
Also, können Sie denn durchdringen? Haben Sie mit Frau Vogt Kontakte zum Beispiel?
Ja, man hat schon mal gesprochen oder so. Ja? Und das ist das Schöne halt in Bremen, wir sind da kurze Wege, klein. Ne? Ja, und also es ist nicht so, dass man da anrufen würde oder so. Ja, hat es auch schon mal gegeben, aber es war halt eine andere Senatorin. Ne? Wenn irgendwo mal der Schuh drückt, ne? Auch gerade so bei Mitarbeitern oder Kita-Plätze, das war damals so das Beispiel. Ne? Also das finde ich, ist in Bremen sehr angenehm. Ne? Und man muss zielorientiert sein. Und da Parteipolitik interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Ja,
ne? War das ein entsprechendes Schlusswort?
Das war ein entsprechendes
Schlusswort. Du bist heute so still, Michael.
Ja, ich bin heute meinen stillen Tag.
Ja, wir hoffen, dass das halt weitergeht in der Innenstadt. Ne? Wir wollen wissen, überhaupt was passiert. Gibt es einen Plan? Wie soll das aussehen? Ja, dieser Innenstadt, dieser Leerstand in der Innenstadt.
Ja, das macht mir eklatant, ne? Und auch in der Sögestraße ist ja eklatant. Ne?
In der 1A-Lage.
Das ist ja die erste Lage von.
Naja, gerade ist das Trine Gräne eingezogen und jetzt Urban Outfitters kommt.
Ja, aber ist das ein subjektiver Fehleindruck, dass früher nicht so viel Leerstand war? Nein, ne?
Es gab früher wesentlich weniger Leerstand. Also ganz ehrlich, ich habe mich ja damals bewusst gefragt, wie ich nach Bremen gekommen bin. Ja, das ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe in Norddeutschland angeguckt und es ist wirklich eine tolle Stadt gewesen damals. Ja, Innenstadt Bremen, Hannover, wenn ich das verglichen habe, Da war Bremen Lichtjahre weggezogen. Ne? Die Bremer waren natürlich immer am Meckern, dass Oldenburg ja viel toller ist, aber ich habe das gar nicht verstanden. Also ich fand die Bremer Innenstadt auch vom Bankenmix, das war schon toll. Aber wie sich das in diesen 20 Jahren da entwickelt hat, das ist schon total erschreckend. Ne? Und
ja, die Knochenhauer Straße ist so ein bisschen, symbolisiert das auch. Ne? Bo-Konzept zieht jetzt weg, dann Luomo, da der Klamottenladen ja. bei ihnen gegenüber ja. ist weg. Gravis ist weg, wo die ja. Apple-Produkte ja. verkauft haben. Mhm. Was ist da noch Hochwertiges? Die Apotheke, gibt es die noch, die da schräg gegenüber war? Gibt's die Apotheke noch?
Die ist auch
noch?
Schon wieder weg.
Die war auch nicht auch lange da, weg. Ne?
Ja.
Die Maschinen, haben jetzt das Haus des Döners nebenan.
Ja.
Dann vorne war ein Porzellangeschäft, da ist jetzt ein Reisebüro drin.
Nein, das Reisebüro ist nicht mehr da.
Wellenstein war dann
drin. Wellenstein ist auch nicht mehr da.
Das wusste ich gar nicht, wie oft der Wechsel da ist. Das ist die Knochenauer Straße.
Das ist schon echt erschreckend. Das ist erschreckend. Und darum...
Und an der Ecke war Galeria Kaufhof, das war natürlich auch gut, ein guter Frequenzbringer. Ne?
Man muss eine Perspektive haben. Wenn die Politik sagt, hier so und so stellen wir uns das vor und das kann man ja auch dann entscheiden und sagen, okay, da gehe ich mit. Aber es muss halt auch mal ein Ende der Durchstrecke dann geben. Wir kriegen Androhungen über, wir werden hier jahrelang eine Dauerbaustelle werden. Das ist ja keine Perspektive. Ne? Man will ja auch mal was haben, wo man sich drauf freuen kann und Hoffnung haben kann. Und ein Politiker, der keine Hoffnung irgendwo wecken kann und die auch fundiert hat, das wird dann auch nichts.
Obwohl ich jetzt gesehen habe, wie die Grünen plakatieren, Zuversicht steht bei Frau Kappert-Konter.
Man geht ins Café und
ist ein Stück Torte.
Auf den Löffel.
So, und genau das ist der Punkt. Diese kleine Auszeit, die Pause für die Seele und der Genuss für den Gaumen. Das ist doch das, was die Leute dann alle noch hochhält.
Das schreiben wir jetzt den Bremer Politikern als Buch.
Das ist aber ein schönes Schlusswort.
Genau.
Die sollten einfach mal öfter auch zu Ihnen kommen, weil die haben ja auch Probleme.
Ein bisschen Politiker Schokolade meinen. Kann das ein oder andere.
Seelentröster.
Und Marzipan.
Ja, das ist auch der Kollege aus Norden.
Ja. Gut, Herr Tim Pus.
Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja. Gerne. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.